Herr Jesus Christus, es gehört zu deinen ganz großen Spezialitäten, originelle Biografien. Und wir danken dir dafür, dass jeder von uns so ein Original ist und dass du deine ganz besonderen Geschichten mit uns schreibst. Geschichten, wie du in unser Leben hineingetreten bist und was wir dann mit dir auch im Lauf unseres Nachfolgelebens erleben konnten. Und wir danken dir dafür. Und wir danken dir auch, wenn wir vom Leben anderer profitieren, hören dürfen, was passiert und wie du mit ihnen deinen Weg gegangen bist. Und wir bitten dich jetzt auch für unseren Austausch und für das Zeugnis von Joachim Rohrlach, dass du über dem Ganzen wachst und da bist und du zu deiner Ehre kommst über diesen Nachmittag. Hab ganz herzlichen Dank für diese Möglichkeit, so zusammen sein zu können und so Anteil nehmen zu dürfen am Leben, am Glauben, an der Nachfolge anderer. Du, Herr, bist hier. Wir preisen dich in unserer Mitte und beten dich an. Amen.
Amen.
Rechtzeitig vor dem Seniorentag in diesem Jahr ist der zu Interviewende 75 Jahre alt geworden. Eine schöne, glatte Summe. Wir gucken also auf diese 75 Jahre zurück. Und es ist so ähnlich wie heute Morgen bei Hartmut Stäbe. Zu viel Mensch für zu wenig Zeit. Und das ist ja ganz, ganz klar. Ich kann in dem Interview dieses Nachmittags nur so ein bisschen Türöffner spielen für das Leben von Joachim Rohrlach. Sie haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Einmal nach dem Interview sagen Sie, ich muss noch 23 Dinge persönlich fragen. Und die hier im Haus sind, haben sowieso das Vorrecht, weil er mit seiner Frau bis morgen hier sein wird. Oder Sie sagen, das muss ich mir alles nochmal in Ruhe anschauen. Nämlich, es gibt das Buch zum Mann. Also, es gibt ein Buch von Joachim Rohrlach, Fröhlich bleiben statt bitter werden. Und dieses Buch ist natürlich jetzt für Sie die Chance, alles in aller Ruhe nochmal nachzulesen oder zu vertiefen. Dieses Buch kann man natürlich draußen erwerben. Dieses Buch ist erstaunlich günstig, ja, für 4,90 Euro heute ein Buch, das ist ja unglaublich. Kriegen Sie gar nicht mal ein vernünftiges Stück Torte mehr irgendwo. Also von daher, Joachim Rohrlach ist günstig, aber nicht billig. Ist das gut? Ich habe es sehr gut gesagt. Günstig, aber nicht billig. Und Sie können dieses Buch aufwerten, unendlich aufwerten, indem Sie nachher die Chance nach dem Vormittagsvortrag oder Mittagsvortrag haben und ihn das signieren lassen. Er ist mit dazu ohne Aufpreis bereit, gegen eine kleinere Spende an die La Höhe. Oder? Also auf jeden Fall ist das durchaus jederzeit möglich. Also Buchhinweis jetzt am Anfang. So, und damit stelle ich ans Pult, ich gehe zur Seite und ich fange an. Also, hätte ich mir ja nicht träumen lassen, Joachim, dass ich dich hier einmal an diesem Pult sehe. Wir werden so im Laufe des Gesprächs darauf kommen, was uns alles miteinander verbindet. Das ist mehr, als die meisten hier ahnen. Aber natürlich klar, du bist jetzt für ganz, ganz viel der La Höhe-Welt keine bekannte Figur. Das muss man erstmal ganz nüchtern sehen. Hier waren schon Koryphäen gestanden wie Ulrich Parzani und Friedrich Hensler. Fühlst du dich geehrt?
Ich weiß, dass ich hier in den heiligen Hallen stehe.
Aber deswegen fangen wir natürlich bei dir ganz anders an. Wir fangen bei dir ganz anders an. Und ich habe natürlich gestern Abend noch mal tatsächlich das ganze Buch durchgelesen. Ich war ja schon treu, das zu machen. Ich hatte mir schon Notizen gemacht und war dann doch wieder, erstaunt, wie unterschiedlich so die biografischen Entwürfe sind, die Gott sich so leistet. Bei dir hat er sich auch eine Menge geleistet.
Stimmt.
Ganz bestimmt. Und ich glaube, es tut uns einfach gut, wenn du uns unter der Überschrift des ersten Kapitels ein bisschen in deinen Lebensanfang mit hineinnimmst. Also das, was wir bei Hartmut Stäb gesprungen sind auf was war mit 10, das wäre bei dir eigentlich viel zu spät. Bei dir müssen wir wirklich sagen, was war mit 0. Ja, also nimm uns ein bisschen in, wie du schreibst, in den denkbar ungünstigen Start deines irdischen Lebens mit hinein. Joachim, wie ging's los?
Okay, das will ich auch gerne tun. Aber bevor ich damit ihm eine Antwort gebe, fröhlich, er weiß ja, dass ich auch ein wenig spontan orientiert bin. Und ich habe so ein bisschen jetzt, während ich hier saß, in die Gesichter geschaut. Und gleichzeitig habe ich mich natürlich gefreut über die Schönheit ihres Lebens. Und gleichzeitig merkte ich aber auch, dass sie am Gähnen waren zwischendurch. Und ich spürte das, obwohl wir schon vorher ein bisschen gelüftet haben, weil der Heilige Geist auch sich immer über frische Luft freut, als solches singen wir jetzt miteinander. Sie kennen das vielleicht, Halleluja, Halleluja, preise den Herrn. Kennen Sie das? Es ist schön, einfach in lachende, fröhliche Gesichter zu schauen. Und ein lachendes, fröhliches Gesicht ist auch immer aufnahmebereit. Ein müdes Gesicht versucht, in die Tiefe zu senken. Ich wurde gefragt am Punkt Null. Der Punkt Null war natürlich, da war ich nicht dabei, sondern daraus bin ich erst geworden als solches. Aber wir wissen alle, dass unser Land mit 4 Besatzungszonen besetzt war. Amerikaner, Engländer, Franzosen und Russen. Und meine leibliche Mutter, die aus Kroatien geflüchtet ist, und dann hier als Flüchtlingsperson nach Deutschland gekommen ist, hat einen Dunkelhäutigen, einen Schokoladenmann kennengelernt, mit dem sie 5 Jahre zusammengelebt hat. Und aus dieser Beziehung bin ich als zweites Kind erwachsen. Und meine leibliche Mutter Katharina, als sie mich entbunden hatte in Würzburg, ich bin also ein gebürtiger Würzburger, Franke gehört zu Bayern und Bayern gehört zu Deutschland und damit auch zu Europa, hat sie mich einfach in der Klinik liegen gelassen. Weil das natürlich klar war, wenn man in einem katholischen Umfeld einer ledigen Frau kurz nach dem Krieg dann ein Negerkind, so wurden wir ja früher genannt, ein Negerkind zur Welt kommt. Und dann ist sie, nachdem sie soweit stabilisiert war, ist sie einfach abgehauen. Und dann war ich ein Jahr lang in Würzburg in der Säuglingsstation gelegen, bis ich dann eben in das Kinderheim Brasselburg kam. Vielleicht kennen Sie das Wirtshaus im Spessart. Messenbrunn, das ist die Ecke im Spessart. Da bin ich dann also sozusagen aufgewachsen.
Und damit hast du ja ein wichtiges Thema, und das will ich gerne gleich an den Anfang setzen, was jetzt die nächsten 7,5 Jahrzehnte dich bestimmt, tatsächlich bescheuert aber war, deine Hautfarbe. Ja. Ist irre. Nimm uns mit einem großen Sprung rein in dieses Thema, was deine Persönlichkeit immer und immer wieder berührt hat.
Ja. Der Vorteil zwischen uns beiden, ich sage einmal, mein Vorteil ihm gegenüber, ich werde nie blass und werde nie rot. Das ist ja schon mal.
Darf ich den Scherz erzählen? Den Scherz aus deinem Buch? Also, aus seinem Buch. Ein Scherz aus seinem Buch. Wer ist wirklich farbig? Sie wissen, farbig. Ja, also, der Farbige sagt, wenn ich zur Welt komme, bin ich schwarz. Und wenn ich aufwache, bin ich auch schwarz. Wenn ich krank bin, bin ich schwarz. Und wenn ich in die Sonne gehe, bin ich auch schwarz. Wenn ich friere, bin ich schwarz. Und wenn ich sterbe, bin ich auch schwarz. Aber du, der Weise, wenn du zur Welt kommst, bist du rosa. Wenn du morgens aufwachst, bist du weiß. Wenn du in die Sonne gehst, wirst du rot. Wenn du frierst, wirst du blau. Wenn dich Übelkeit befällt, wirst du grün. Und wenn du stirbst, wirst du grau. Wer ist farbig? Okay, aber das ist lustig, ja, aber es ist auch eine ernste Sache dabei.
Es ist eine ernste Sache, und natürlich ist es ganz klar gewesen, wir waren die Negerkinder, wir waren immer stets ausgegrenzt, und das hat sich bis heute eigentlich durchgezogen und durchgehalten. Deswegen laufe ich auch immer in diesem Outfit herum, weil es für mich gleichzeitig Bekenntnis und Schutzkleidung als solches ist. Und ich sage oft, aber auch, ihr lieben Leute, denkt daran, Jesus Christus ist im Orient geboren worden und er wird wahrscheinlich mein Hauttyp gehabt haben. Also seid mal bitte nicht so überheblich als solches. Ja, das ist das eine. Und Jesus Christus war aber auch ein Flüchtlingskind. Gehen wir bitte aber auch mit diesen Menschen anders um, wenn wir an unseren Herrn glauben. Und ich kann mich an, zum Beispiel in der Volksschule, früher war die Volksschule 8 Jahre, die 1. und 2. Klasse, 3., 4., 5. zusammen in einem Raum, die 6., 7., 8. in einem Raum. Das heißt, wir waren im Klassenraum in etwa 60 Kinder mit einem. Wobei ich sage, die bayerische Volksschule kann locker mit der Realschule heute mithalten. Klammer auf, Klammer zu. Aber wir hatten ja, wichtig war es nur eigentlich, dass wir von der Straße weg waren. Die Fürsorge hat sich um uns überhaupt nicht gekümmert. Und für mich war es nur wichtig, dass im Zeugnis stand, der Joachim wird versetzt. Alles andere interessierte mich gar nicht. Weil wir im Heim keine pädagogische Fachkräfte hatten, sondern wir hatten im Heim Mädchen, die eigentlich straffällig geworden waren, die man hätte eigentlich in eine Erziehungsanstalt überweisen sollen. Und dann hat eben die Heimleiterin billige Arbeitskräfte damit gehabt. Und die Mädchen mussten nicht in den Knast. Die haben uns begleitet. Und wenn irgendwas in der Klasse vorgefallen ist und der Lehrer sich umdreht und sagt, wer war das? Dann hieß es, der Joachim. Und dann wurde man nach vorne gerufen. Damals gab es noch diese Lehrerpulte und vorne lag der Rohrstock. So, und dann bekam man eben dementsprechend. Oder wenn zum Beispiel, wir hatten morgens um 8 Uhr Schule, vom Kinderheim zur Volksschule waren es 2 Kilometer. Um 12 Uhr war aus, dann musste man wieder zurück, um was zum Essen zu bekommen. Um 2:30 musste man aber wieder in der Schule sein. Und wehe, man kam zu spät. Ja, ein Fahrrad kannte man nicht. Also immer Galopp, immer in Bewegung. Oder ein Mitschüler. Der sagt, ach, du hast ja meine Jacke an. Wir haben überlegt, geben wir sie dem Lumpensammler oder geben wir sie ins Heim? Und wenn Sie solche Sachen hören, das macht ja was mit einem. Eigentlich gehörst du auf die Müllhalde. Aber die Gesellschaft war noch mal barmherzig. Mein Arbeitstag begann im Heim, morgens um 5 Uhr. Entweder den Herd anmachen, wir hatten Säuglinge, die Säuglinge zu wickeln und dann zu gucken, dass du trotzdem, ich sag's mal, um 8 Uhr drin warst. Und in meinem Abschlusszeugnis steht, dass die Arbeit von Joachim im Heim immer Vorrang hatte. Das war die oberste Priorität. Alles andere interessierte nicht. Und deswegen hatte ich schon mit 6 Jahren den innersten Wunsch, ich will entweder mal Koch werden, Schiffskoch werden oder Lehrer. Heute kann ich sagen, bin ich beides ja geworden. Pastor ist ja auch Lehrer sein als solches. Heute koche ich nur noch innerlich, aber ansonsten noch.
Lieber Joachim, wie lange warst du in dem Heim? Wie lange?
Eben von 13 Jahre beziehungsweise 14 Jahre insgesamt. Mit 14 kam man ja aus der Volksschule. Also das heißt, einmal wenn ich Heimaufenthalt in der Säuglingsstation in Würzburg in der Klinik rechne, ein Jahr, ja, und dann nochmal 13 Jahre nochmal dann eben fest. Dort eben in Stadtbrotzelten und waren es also dann insgesamt 14 Jahre. Ja. Und dann, als ich dann eine Lehrstelle bekam, eben als Koch in Würzburg in einem Weinhaus Stachel, das älteste Gasthaus eigentlich, 650 Jahre alt. Und dann habe ich das erste Mal meinen Vormund, die Stadt Würzburg, natürlich in Person, Herrn Spönlein, getroffen. Der musste ja meinen Lehrvertrag unterschreiben.
So ein 14-jähriger Kerl?
14 Jahre. Und dann sagt Herr Spönlein zu mir, so Joachim, und jetzt hast du eine Lehrstelle und jetzt geht es in das Don Bosco-Heim, in das Lehrlingsheim. Dann habe ich gesagt, aber nicht ich.
Also von Heim in Heim?
Ja, von Heim in Heim. Und dann sagte ich, nein, Herr Spönlein. Und habe ihn gefragt, waren Sie schon mal im Heim gewesen? Haben Sie schon mal dort gelebt? Nein. Aber du musst ins Heim. Du bist 14 Jahre alt und mit 21 wurde man ja damals volljährig. Und ich bin dein Vormund und du gehst ins Heim. Nein. Und dann, nach einer knappen halben Stunde Diskussion, steht er auf von seinem Schreibtisch, geht auf mich zu, legt die Hand auf meine Schulter und sagt, Joachim, ich vertraue dir. Ihr Lieben, das war wie 6 Richtige im Lotto. eine fremde Person sagt das erste Mal in meinem Leben, wo ich 14 Jahre alt bin, du, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich unterschreibe diesen Lehrvertrag und wenn du ein Zimmer findest, dann werde ich auch den Mietvertrag unterschreiben. Aber für die Kosten musst du selbst aufkommen. Im ersten Lehrjahr verdiente ich als Koch 55 D-Mark, im zweiten 75 D-Mark, im dritten 95 D-Mark. Ich bekam dann ein Zimmer bei einer Lehrerswitwe in Heidingsfeld, 5 Kilometer entfernt von meiner Lehrstelle. Das hieß für mich morgens aufstehen um 6 Uhr lokal Toiletten putzen bis um 10, von 10 bis 22 Uhr Lehrzeit. Ab 22 Uhr habe ich Thekendienst gemacht und mit Glück eventuell noch die letzte Straßenbahn eventuell erwischt, damit ich nicht nochmal 5 Kilometer zurücklaufen musste, um schlafen zu können. Und es gab damals in Würzburg die Straßenbahn, wo man noch aufspringen konnte. Ja, so. Und dann gab es einen älteren Schaffner, der hatte ein Herz für mich. Wenn er mich dann sah, dann hat er einen Seilzug gezogen, bestimmten Rhythmus, dann wusste da vorne der Fahrer, ich muss langsamer fahren und dann konnte ich aufspringen, damit ich eben nicht die 5 Kilometer laufen musste. Ihr Lieben, ich weiß, was Arbeit, was Leben, was Belastung bedeutet. Aber ich wollte ja gerne Schiffskoch werden. Und für dieses Ziel habe ich gearbeitet, gelebt.
So. In dieser Lehrzeit, ich fand das in deinem Buch sehr eindrücklich, hattest du wider Erwarten auch mal einen Tag frei? Das war im März 1966, bekam der Mann plötzlich einen Tag frei und wusste gar nicht, was er als 15-jähriger Kerl mit einem freien Tag machen sollte. Aber er hat eine ganz bestimmte Idee. Was hast du im März 1966 getan?
Ja. Mein Chef Fritz Hochrein kommt am Samstagabend und sagt, Joachim, morgen hast du frei. In der ganzen Lehrzeit habe ich 2 Mal frei gehabt. Das war der erste Mal. Ich denke, du liebe Zeit, was soll ich jetzt mit dem freien Tag? Weil ich was anderes gewohnt war, was mich geprägt hat. Und die Kellnerin, die Erika Klöhr, merkte meine Betroffenheit und sagte, ach, was ist mit dir? Und ich sagte, der Chef hat mir morgen freigegeben und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hast du nicht einen Wunsch in deinem Herzen? Habe ich gesagt, doch. Ich möchte gerne einmal meine leibliche Mutter sehen und besuchen. Ja, wo wohnt die denn? Die wohnt in Crailsheim. In Crailsheim. Ja, dann fahr doch hin. Erika, wir haben, du kriegst von mir das Fahrgeld. Nach dem Thekendienst, Würzburger Bahnhof, damals konnte man noch nachts da rein, bin ich morgens um 5 Uhr mit der Dampflok von Würzburg nach Crailsheim gefahren. Ich hatte über den Krankenschein, hatte ich irgendwann mal den Namen und beziehungsweise die Adresse abgeschrieben. Wenn ich zum Zahnarzt musste, muss man den Krankenschein mitnehmen. Von daher hatte ich die Adresse. Die hatte ich irgendwann halt mal für mich gebunkert. Dann bin ich vom Bahnhof eben in die Kreuzbergstraße gelaufen, zu gucken, wo ist sie? Dann war das morgens so 8:30, denke ich, nee, das kannst du auch nicht machen, schon jetzt klingeln. Na gut, okay, bin ich wieder zurück, nochmal einen starken Kaffee getrunken, wieder zurückgelatscht. So, und dann klingel ich so um 10 Uhr rum, klingel ich eine ältere Dame, macht auf und ich sage, wohnt hier eine Katharina Rohrlack? Ja, sie wohnt hier oben. Dann ein kleiner Junge, 5 Jahre alt, ruft nach oben, Mutti, Mutti, hier unten steht ein Neger. Meine leibliche Mutter kommt im Morgenrock, die Treppe runter, war so ein Absatz, so eine halbe Absatz. Und guten Morgen, ich sage, sind Sie Katharina Rohrlack? Ja. Dann bin ich Ihr Sohn Joachim Rohrlack. dann kommen Sie doch bitte mal mit nach oben. Wir waren immer in der Sie-Form. Dann hat sie mir versucht zu erzählen, sie hat dann, ich habe dann versucht, was man als 15-Jähriger halt fragen kann, der so langsam die Welt entdeckt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich würde gerne mit ihr in Beziehung treten, aber sie hat nicht reagiert. Sie hat mir was zwar angeboten zum Essen und zum Trinken, ich habe aber nichts genommen, für mich war sie eine fremde Frau. Nach 2 Stunden haben wir uns verabschiedet. Das Einzige, was sie mir geschenkt hat, ich habe es vergessen mitzunehmen, ist ein Bild meines leiblichen Vaters, der ihr versprochen hatte, während sie mit mir schwanger war, wurde er nach Amerika wieder zurückbeordert. Und wenn die Geburt und das alles geschehen ist, dann würde er mit dem Erstgeborenen, dem Peter, so heißt er, würde er dann uns sozusagen nach Amerika holen. Aber er hat nicht Wort gehalten, aus den Augen, ne, aus dem Sinn. So, da hat sie so ein bisschen das mir erzählt, was so, und habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, also nach Würzburg. Und das war's erstmal.
Das heißt, du bist als 15-Jähriger per Sie von deiner Mutter wieder gegangen.
Ja, ja.
Okay.
Frau Rohrlack. Ja. Keine Katharina, kein Vorname, sondern nur den Nachnamen.
Man braucht ja nun wirklich kein Psychologe zu sein, um zu wissen, wow. Ja. Müssen wir es nicht weiter thematisieren, aber wir spüren das. Ja. Du hast ja deine Mutter dann noch einmal am Ende des Lebens kennengelernt. Können wir kurz ans Ende springen?
Ja. Aber einen Zwischenschritt muss ich einlegen. Und zwar deshalb, dann war ich schon mit 11 verheiratet. Wir hatten schon unser erstes Kind, den Dominik. Bis zu 10 haben wir es nicht geschafft. Ich habe zwar damals zu meiner Frau gesagt, ich hätte gerne 10 kleine Negerlein. Aber nicht, dann waren es 9 und 8 als solches. Aber immerhin, unser Vorredner hat es ja geschafft. Wunderbar. So, 10 Bleichgesichter. Gut, okay. Und dann kam ich, und dann war ich schon auf der geistlichen Ebene, wir waren schon sozusagen Kollegen. Und dann habe ich eine Predigtreihe gehalten über die 10 Gebote. Und dann komme ich an dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann habe ich gesagt, Herr, das kann ich nicht. Und dann begann wirklich ein geistlicher Kampf in mir. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Und Gott, der Heilige, zu dem ich aber lieber Vater sagen darf, der hat gesagt, mein lieber Freund, mein lieber Junge, das 4. Gebot bleibt auch für dich bestehen. Das wird nicht aufgelöst. Daraufhin habe ich mir meine Fotoalben geschnappt, soweit sie vorrätig waren, habe Katharina Rohrlack wieder angerufen und habe gesagt, sind Sie morgen Abend zu Hause? Ja. Dann werde ich kommen und habe den Hörer aufgelegt. Damals konnten wir noch sagen, leg den Hörer auf die Gabel. Ich habe dann anhand der Bilder ein Stück meinen Lebenslauf ihr erzählt und habe ihr gesagt, Frau Rohrlack, ich möchte Sie nicht auf die Anklagebank setzen. Wer bin ich? Nein. Ich verstehe mich als Botschafter an Christi Stadt. Ich möchte Ihnen die Hand zur Versöhnung reichen. So. Dann hat sie aus ihrer Biografie nochmal einiges erzählt. Und dann sind wir von dem Herrn Rohrlack und Frau Rohrlack, von dem Sie auf das Du und auf die Vornamen gekommen. Ich habe gesagt, in der Zwischenzeit hat Gott mir Eltern geschenkt, geistliche Eltern, die mich angenommen haben. Wir verstehen uns als eine Familie, aber ich möchte gerne ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis haben. Ich habe ihr dann immer die Klausthaler Rundbriefe geschickt und, und. Und dann, es war 96, 97, bekomme ich einen Anruf aus dem Klinikum, Ellwangen oder, ja, also aus dem Ellwangen und, glaube ich, war es gewesen, ne? Dann komme ich, ein Anruf, sind Sie Joachim Rohrlack? Ja. Hier liegt eine Katharina Rohrlack und es geht mit ihr zu Ende. Kommen Sie bitte. Denn ein Thorsten Rohrlack, der Fünfjährige damals, in der Zwischenzeit mal so mein Halbbruder, der hatte irgendwie etwas von mir gehört und hat dann eben meinen Namen hinterlassen, weil er dienstlich in den USA gewesen ist. Und dann bin ich runtergefahren in die Klinik, habe dann gesagt, Katharina, ich habe diesen Anruf bekommen und ich sage es mit meinen Worten, du stehst vor den Toren der Ewigkeit. Du musst dein Leben verantworten vor Gott, aber ich muss auch mein Leben vor Gott verantworten. Ich wiederhole das, was ich gesagt habe. Ich habe nicht das Recht, dich auf die Anklagebank zu setzen. Aber ich möchte zwei Dinge tun, oder drei. Ich möchte dir persönlich herzlich Dank sagen, dass du mich nicht abgetrieben hast. Dafür möchte ich dir persönlich Dank sagen. Und ich möchte dir sagen, dass Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, dich und mir meinen unbekannten Vater, dessen Namen ich noch nicht einmal kenne, dass er euch beide in Anspruch genommen hat, damit ich werden konnte. Er wollte mich so, wie ich jetzt bin. Er hat euch als Instrumente in Anspruch genommen. Und dennoch müssen wir unser Leben vor Gott verantworten. Wenn du willst, dann würde ich gerne mit dir das Vaterunser beten, denn sie war bei vollem Bewusstsein. Möchte ich mit dir das Vaterunser beten und in diesem Vaterunser kommt die Sequenz, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Möchtest du das? Ja. Und es hat ungefähr 20 Minuten gedauert, weil es mir wichtig war, nicht nur einfach so in 30 Sekunden durch das Vaterunser zu gehen, sondern wirklich Satz für Satz bewusst zu beten. Aber auch ihr die Möglichkeit zu geben, es auch selber hörbar für sich selbst und für mich zu sprechen. Und während wir das Vaterunser gebetet haben und dann an die Sequenz kam, vergib uns unsere Schuld, kullerten die Tränen über ihre Wangen. Und dann, nach dem Vaterunser, habe ich dann ihr den aaronitischen Segen zugesprochen. Der Herr segne dich und behüte dich. Auch bewusst die Hand auf den Kopf gelegt, damit sie auch mich spürt. Und bei dem zweiten Segenszuspruch macht sie auf einmal und weg war sie. Das heißt, sie ist dann ins Unterbewusstsein gefallen. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Sie hat dann noch ein paar Wochen gelebt. Und dann auf einmal bekomme ich wieder einen Anruf von Thorsten, meinem Halbbruder, und sagt, Joachim, Katharina ist heimgegangen, verstorben, also heimgegangen hat er nicht gesagt, gestorben. Würdest du denn die Beerdigung durchführen? Ui. Und dann habe ich gesagt, Thorsten, gib mir 24 Stunden Zeit. Und dann wieder mit mir gerungen. Und dann, ich kann es nur mit meinen Worten sagen, wo Gott sagt, du bist doch in Christus versöhnt. Du bist doch in Christus versöhnt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr, du hast mich versöhnt. Ich bin angenommen, ich bin bejaht. Schon alleine durch dich. Ich habe keinen Grund, in die Verneinung zu gehen. Dann habe ich in Bopfingen dort in der Friedhofskapelle die Beerdigung gehalten. Das, wo sie gewohnt hat, der Stadtteil von Bopfingen, Auffahrt, dann ist ja das ganze Dorf da, ne? Das ist ja in Süddeutschland noch so. Hier steht der Sarg. Ich komme hier aus der Sakristei raus, im Talar. So. Und dann spüre ich, wie alle Augen auf mich gerichtet sind. Die erste Frage ist natürlich immer von den Leuten: Wo kommt der denn jetzt her? Das zweite ist, dann drehen sie sich um: Wer übersetzt den jetzt? Und das dritte ist, nachdem ich begrüßt habe: Wieso kann der so gut Deutsch? Danach sagte ich: Ich stehe hier, weil Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, Katharina Theresia Rohrlack in Anspruch genommen hat, damit ich werden konnte. Das ganze Dorf und wusste das ja nicht, dass ich noch da bin. Aber ihr hättet eine Stecknadel fallen hören können. Und das zweite: Ich stehe hier, weil Thorsten und Petra Rohrlack den gleichen Nachnamen tragen wie ich. Und wir uns miteinander in der Zwischenzeit verbunden haben. Und die Familie hat gebeten, dass ich Katharina Rohrlack zur letzten Ruhe geleite. Und dann habe ich gepredigt. Und ich weiß, Thorsten sagte: Joachim, in der Regel nehme ich immer die auf, weil viele möchten gerne die Manuskripte haben, aber es ist immer ein Unterschied zwischen Manuskript und Rede. Deswegen nehme ich das auf. Und er sagt, wir haben um die 150 Kassetten gezogen, die alle diesen Gottesdienst nacherleben, nachfeiern wollten. Und heute Morgen habe ich gelächelt in meinem Herzen. Wir sind sein Werk. Dachte ich, die Losung, der Lehrtext passt genau. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wenn ich manchmal höre, wo kommen Sie her, dann sage ich ja manchmal so salopp: Ich komme aus dem Paradies, aber da hat man mich vertrieben. Und dann erkläre ich das, was ich vorhin schon so sagte. Und dann höre ich, und das tut weh, das tut wirklich weh. Wenn Brüder und Schwestern mir dann auf einmal sagen, oder wie es vor kurzem auf einer Missionsveranstaltung gelaufen ist, den gleichen Satz: Wir begrüßen Pastor Joachim Rohrlack, aber er ist kein Bio-Deutscher. Und einem anderen Bruder habe ich gesagt: Sorry, das ist aber jetzt nicht mein Problem. Das ist ihr oder dein Problem. Ich habe gesagt, ich bin mit dem Outfit Gottes happy. Ich bin glücklich. Ja, wenn ihr an der Ostsee und Nordsee euch hinlegt, immer dann so einen Viertelstundentakt umdreht, damit ihr braun und knusprig werdet. Leute, genieße ich Gottes Landschaft und singe: Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte.
Danke dir. Ich habe das schon gewusst, also ich kenne ihn ja schon ein bisschen. Und ich wusste auch, ich kann jede dritte Frage überspringen, weil die Zeit nicht reicht. Also, ich wollte das mit der Mutter gerne in einem Ding haben. Ja. Also, weil das nochmal eine ganz besondere Seite deiner Biografie ist, ganz klar. Jetzt sind wir natürlich nach vorne gerutscht, jetzt müssen wir nach hinten nochmal rutschen, Joachim, weil natürlich jetzt ein ganz wichtiges Stück fehlt. Es fehlt ja viel, aber ein ganz wichtiges Stück, nämlich: Wie ist der junge Kerl, wie ist der Lehrlingskerl, wie ist er zum Glauben an Jesus gekommen? Ja, und das ist natürlich das, was natürlich, erst einmal, das Geschenk deines Lebens ist, dass du jetzt hier stehen kannst und sagst: Epheserbrief, das gilt natürlich mir. Und das ist bei allem Bescheuerten zwischen Besatzungsgeschichte und Farbe und sonst was, das ist ja das Wunder deines Lebens. Also, ich betone, Kurzfassung deines Jesusweges.
Um 18 Uhr gibt's doch erst Abendessen.
Ich sag ja, müssen das alle kaufen. Okay.
Ich will gleich in der Kurzfassung drauf gehen, ja. Aber mir geht es nochmal wirklich um das vierte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergeht. In diesem Büchlein mache ich die Unterscheidung, es heißt nicht, du sollst Vater und Mutter lieben. Und für viele ist ein Anlass, darüber zu reflektieren. Und jetzt habe ich gerade aus Berlin einen Anruf bekommen, die gesagt haben, ja, am Dienstag werden wir es im Hauskreis besprechen. Oder zum Beispiel aus Stuttgart eine Studienrätin sagt, ich habe das bei Amazon entdeckt, ich habe es bestellt 20 Mal für unsere Klasse, weil wir genau darüber reden, wie gehen wir mit Verletzungen, wie gehen wir mit Ausgrenzungen, wie gehen wir mit Verneinungen um und so weiter. Also von daher, deswegen habe ich dem Verlag gesagt, bitte nicht mehr als 5 €. Ich habe keinen Cent davon. Das ist mir nur nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Als ich sagte, ich wollte, mit 6 Jahren habe ich gesagt, ich werde Schiffskoch und habe dann meine ganze Zeit darauf fixiert. Und dann bekomme ich, als Koch muss man dann auch, wenn man lernen will, so nach einem halben Jahr die Stelle wechseln, nach der Lehrzeit. Und dann hatte ich eine Anstellung in Prien am Chiemsee, im Hotel Feldhütter damals. Und dann kauft man sich auch die Fachzeitungen, Gaststättenzeitung, Hotel- und Gaststättenzeitung. Und da stand eine Annonce drin von der Hanseatic, damals das größte Passagierschiff von der deutschen Atlantiklinie, Schiffskoch. Und dann ging mein Herz auf. Und ich habe mich beworben bei der deutschen Atlantiklinie. Und dann bekam ich zurück einen Satz, jawohl. Ab 1. Oktober 1969, glaube ich, war das.
15.10.69.
Wunderbar, danke. Sind Sie angestellt als vierter Koch auf diesem großen Passagierschiff? War damals das größte Passagierschiff. Die Saison ging zu Ende. Ich habe meinen VW verkauft, den ich damals hatte. Ich hatte nur ein Köfferchen für das Schiff, mehr auch nicht. 2 Tage vor der Fahrt nach Hamburg bekomme ich einen Einschreibebrief. Sehr geehrter Herr Rohrlack, wegen schlechter Buchungen können wir Ihre Anstellung nicht aufrechterhalten. Und damit ging es für mich bergab. Chiemsee war da vorne. Schwimmer, in dem Sinne war ich kein guter. Und dann habe ich das erste Mal die Sinnfrage meines Lebens gestellt. Und dann ging das nochmal wirklich sozusagen in Erinnerung, was ich im Heim und Schule und Gesellschaft und so weiter erlebt habe. Was ich erlebt habe, wo die Zimmer plötzlich besetzt waren, nur weil die Leute mich gesehen haben. Vorher ruft mein Chef an und sagt, geh dahin, das Zimmer ist frei für dich. Und dann komme ich hin und sage, nee, dich nehmen wir nicht. Und dann wollte ich meinem Leben ein Ende setzen und bin in den Chiemsee reingelaufen und stand bis hier drin. Und ich will das nicht dramatisieren, aber es war so. Und wollte Kopf unter. Was soll's? Aber irgendwie hatte ich doch nicht den Mut. Wie ein begossener Pudel. Deswegen liebe ich den Satz in der Lukas-Geschichte. Und da ging er in sich, der verlorene Sohn. Da ging ich in mich und dann sah ich wie ein kleines Bild von Onkel Willi und Tante Sonny Bierbaum. Die hatten mich einmal mit 5 Jahren aus dem Heim mitgenommen nach Bremen. Und ich war erstaunt, dass da ein Zug fuhr, dass da im Bahnhof, also in der Halle, ne? Sonst war ja immer alles im freien Gelände, Rolltreppe, ich musste immer die Treppen steigen, gell? Da fuhr eine Rolltreppe, so. Dieses Bild stieg in mir auf. Und dann hatte ich auch da von ihnen noch die Telefonnummer, weil sie ab und zu mal geschrieben hatten. Dann bin ich wie ein begossener Pudel raus aus dem Chiemsee, ruf Tante Sonny und Onkel Willi an, sie hören sich die Geschichte an. Und dann sagen sie, Junge, wann wolltest du nach Hamburg fahren? Ich sage, übermorgen. Dann fährst du wie geplant nach Hamburg und nur wir holen dich in Lüneburg ab. Und so haben wir es gemacht. Und die beiden waren im CVJM, damals hieß es christlich, war ein junger Menschen, mitgenommen zur Bibelstunde. Ich war so ungefähr 4 Wochen bei ihnen im Haus. Und eines Morgens fragte mich Onkel Willi beim Frühstück, na Junge, wie hast du denn geschlafen? Und ich sage, überhaupt nicht. Sagt er, wieso? Dann habe ich gesagt, ihr habt irgendetwas gestern Abend von diesem Jesus erzählt. Und ich weiß, aber in mir glühte es. Und ich konnte nicht schlafen und eine Hitze, also ich. Und dann sagt er, willst du denn diesen Jesus Christus kennenlernen? Ich sag ja. Und das war das zweite Erlebnis für mich. Onkel Willi steht auf, ruft seine Sekretärin an, er war Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Lüneburg, und sagt zu seiner Sekretärin, Frau Langer, ich komme heute 2 oder 3 Stunden später, weiß nicht genau wann. Plötzlich war da eine Person, die sich Zeit für mich nahm. Wir haben fertig gefrühstückt. Die beiden, Tante Sonne und Onkel Willi, nehmen sich die Bibel vor, lesen das Johannesevangelium und anhand des Johannesevangeliums zeigen sie mir, wer Jesus Christus ist, wie er wirkte und handelte und was seine Absichten sind. Und dann sagen sie, willst du diesen Jesus Christus kennenlernen? Dann sage ich ja. Ihr Lieben, und dann haben wir im Wohnzimmer uns niedergekniet. Die haben gebetet. Was ich gesprochen habe, weiß ich nicht. Ich würde heute sagen, es war so eine Art Übergabegebet. Und dann haben sie mir die Hände aufgelegt, um mir den Segen Gottes zuzusprechen. Ich kann es euch nicht mit Worten beschreiben, aber wie mich der Friede Gottes durchflutet hat, von der Haarspitze bis zu den Fußzehen. Und plötzlich wusste ich, aus dem Heimkind ist ein Gotteskind geworden. Das, und dann wollte ich natürlich mehr haben.
Eine Figur haben wir ja noch gar nicht ins Visier genommen, die jetzt natürlich noch mal ganz wichtig wird, nämlich die Mutter haben wir jetzt bearbeitet, den Vater haben wir nicht bearbeitet. Und jetzt kommt ja plötzlich ein ganz anderer Vater da ins Spiel.
Genau.
Wie geht das? Wie geht das, wenn da es keinen irdischen Vater gibt, wenn da gar nichts da ist, einfach eine Leerstelle, und dann sagen wir, aber lieber Vater, wie geht das?
Auch das ist natürlich, ich sag's mal, ein Prozess. Tante Sonny und Onkel Willi haben mir dann erzählt, dass sie gesagt haben, als wir dich mit 5 Jahren bei uns hatten, wollten wir dich adoptieren, aber die Behörde und deine leibliche Mutter haben dich nicht freigegeben. Aber wenn du magst, dann nehmen wir dich als drittes Kind, also Bernd Bierbaum, der älteste Pastor ist, und Grit Bierbaum, Ingrid, dann nehmen wir dich als drittes Kind auf. Aber damals war ich dann schon 18 Jahre alt und dann habe ich gesagt, okay, gerne. Und dann sind sie wirklich Mutti und Vati für mich geworden und haben mich voll in ihre Familienverband integriert. Und alle wissen, Bierbaum haben 3 Kinder, Bernd, Grit, Jochen. Das war die erste Ebene, wo ich mich so herantasten durfte, was es heißt, Vater zu sagen. Das zweite ist, als ich dann selbst Vater wurde. Vater werden, ne, das ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ja, und unser Dominik ist heute 45 Jahre alt und wenn er das Telefonat mit uns beschließt oder mit mir beschließt, dann sagt er jetzt zum Schluss, Papa, ich hab dich lieb. Und ich merke, es tut mir gut. Und gleichzeitig ist es immer wieder eine neue Herausforderung. Was heißt das, Papa zu sein? Und welch ein Geschenk ist es für mich, welch eine Würdigung, dass ich zu dem großen, liebenden, heiligen, barmherzigen Gott Abba, lieber Vater, sagen darf. Mhm. Das ist für mich ganz, ganz großartig. Und ich sage es wirklich, wenn ich kann es gar nicht vermeiden, dass man über das eine oder andere von mir spricht. Aber wenn man am Schluss meines Lebens sagen kann, Gott war mit ihm, dann ist für mich alles gesagt. Der Papa war mit ihm, dann ist alles gesagt. Dann sind die Zwischenschritten braucht niemand zu interessieren. Mhm.
Joachim, jetzt sehen wir den Koch. Wir sehen den jungen Mann, der zu Jesus gefunden hat. Wir sehen den, der eine neue Familie bekommen hat, die sich da liebevoll seiner angenommen hat. Das ist ja auch geblieben, tatsächlich. Bierbaum, sind dir geblieben. Über die beiden Generationen deiner Geschwister und deiner Eltern. Wunderbar. Wie wird das dem Koch der Pastor? Das ist jetzt nochmal ein Schritt und da müssen wir mit 7 Meilenstiefeln jetzt durchmarschieren. Ich habe hier mal die Stationen aufgeschrieben und du kannst gucken, dass du sie schnell, dass du sie schnell mit Leben füllst. Also Stichwort, es sind 4 Stichworte, okay? Erstes Stichwort Brake. Was gibt's zu Brake zu sagen?
Wieder eine kleine Vorstufe. Ich will ihn ja nicht enttäuschen. Als ich diese Gotteserfahrung nach dem Segen erfahren habe, war es mir natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich natürlich aus seinem Lebensliebensbuch mehr und mehr lerne. Und dann wurde mir dieses Wort geschenkt. Ich weiß, bei dem Propheten Jesaja, es ist natürlich auf Jesus Christus gemünzt, aber ich habe es für mich erstmal persönlich genommen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzens zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen, die Freiheit den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten aller Trauernden. Das war mein Berufungswort. Und deshalb bin ich dann, nachdem ich in Bremen im Hotel Columbus beschäftigt war, habe ich gesagt, ich möchte gerne mehr lernen. Mhm. Und in Huchting gab es mit Heinz Weber bei Pastor Müller, Jochen Müller, eine Bibelwoche, da habe ich Heinz Weber kennengelernt. Der hat mich dann eingeladen auf die Bibelschule. Aber damals gab es noch nicht BAföG. Also was habe ich gemacht? Ich habe nachts ab 23 Uhr bis morgens um 6 Uhr Zeitungen ausgetragen, Weser Kurier, um dementsprechend mir das Schulgeld für Brake zu verdienen und war dann eben dort auf der Bibelschule Brake.
Du warst in Brake. Erste Station. Zweite Station. Man konnte tatsächlich auch einen Koch noch gebrauchen im christlichen Bereich. Davon kann ich natürlich hier auch ein Wörtchen reden. Und ich weiß auch, schon damals war es schwierig für christliche Gästehäuser, die richtigen Hauswirtschaftsleitungskräfte zu finden. Das hat ganz schlicht und einfach finanzielle Gründe. Lass uns ehrlich sein. Es ist ein Unterschied, ob ich irgendwo in so einem Luxushotel in der Küche stehe oder in einem christlichen Schuppen. Und deswegen hatte damals auch das Haus Höhenblick seine Schwierigkeit. Was ist das Haus Höhenblick?
Haus Höhenblick ist Kleinformat von hier, sag ich jetzt mal. Als solches. Nein, aber auf der Bibelschule Brake musste man 7 Monate im Studium sein und 5 Monate Praktikum. Und John Paschauer damals hat gesagt, Joachim, mein lieber Freund Heinz Stoßberg, also der Schwiegervater von Manfred Siebald, der hat eben so eine Einrichtung und er braucht auf jeden Fall eine Fachkraft. Eigentlich war ich für die Zeltmission vorgesehen und ich möchte gerne das ändern. Dann habe ich gesagt, Herr Paschauer, Sie haben die Verantwortung, wenn Sie wollen, dann gehe ich dorthin nach Braunfels Haus Höhenblick und dann war ich eben 3 Jahre dort in Haus Höhenblick, wo ich dann meine liebe Elfi kennengelernt habe.
Ja, und jetzt kommt meine Überraschung. Jetzt bist du Milch raus und jetzt gehe ich zu deiner Frau. Ja, das staunst du jetzt. Damit hättest du nicht gerechnet. Wie hast du das überlebt, die letzten 50 Jahre?
Sehr abwechslungsreich und nie langweilig. Nein, alles gut.
Alles gut. Du warst ja in Glaustal nachher auch richtig tätig. Hast du da eigentlich eine Ausbildung für gehabt? Weiß ich gar nicht mehr.
Nein, aber ja, learning by doing. Nein, ich habe in Haus Höhenblick ja ein diakonisches Jahr, so hieß es damals noch, gemacht. Und anschließend hat Heinz Stoßberg zu mir gesagt, Elfi, wir bräuchten dich in der Verwaltung. Ja. Und ich bin dann geblieben und das war mein Glück, da habe ich den Joachim kennengelernt.
Das war dein Glück und auch dein Ende dann. Ja, okay. Wie lange seid ihr beide jetzt schon verheiratet?
Jetzt sind wir 52 Jahre verheiratet.
Ja. Danke, dass ich das machen durfte, dich überraschen durfte. Danke, danke dir.
Ja. Dich habe ich aber noch ein bisschen früher kennengelernt.
Mich hast du noch früher kennengelernt?
10 Jahre vor Joachim.
Okay, das weiß ich jetzt nicht.
Auf Freizeiten in Landersen.
Ja, natürlich, die berühmten Landersen-Freizeiten. Das machen wir gleich noch, genau. Okay, also, Brake. Haus Höhenblick. Mit Haus Höhenblick weht schon ein bisschen, für die Insider, weht schon ein bisschen methodistische Luft durch sein Leben. Bisher wehte ja keine methodistische Luft durch sein Leben. Bisher wehte Landeskirche, Bierbaum, CVJM, Brake, das ist dann freie, unabhängig Gemeinden. Jetzt kommt so ein Hauch von Methodismus rein. Aber dazwischen war noch ein bisschen FEG.
Ja.
Was mit der FEG?
Ich war in der FEG, weil also auf der anderen Seite nach Brake wollte ich dann nicht mehr zurück. Einfach aus dem Grunde, weil ich gesagt habe, ich kann mit dieser Qualifikation gar nichts anfangen hier in Deutschland. Und wir haben Missionsvorträge immer in Brake gehört. Einmal im Monat war es immer so ein Missionstag, da kamen immer Missionare. Die haben dann immer Bilder und das alles gezeigt, ja, und haben dann Werbung gemacht für ihre Missionsgesellschaft. So, und dann hatte ich ein Urerlebnis, wo eine Missionarin dann erzählte und sagte, also, und dann mussten sie dort im Dschungel da Fischaugen essen und hatten dann kein Wasser und so weiter. Und dann habe ich gesagt, also Herr, das kann ich aber wirklich nicht. Also, ich will dir ja gerne nachfolgen, aber nein, aber Fischaugen kann ich keine essen. Bei aller Liebe. Und dann habe ich gesagt, und also zumindest alle 2 Tage will ich schon gerne duschen wollen. Also, so. Also deswegen habe ich gesagt nein, und deswegen habe ich dann neben meiner Dienstzeit in Haus Höhenblick habe ich ein wenig die freie Gemeinden kennengelernt im Hessischen und habe hier und da mal besucht, und dann habe ich mich beworben in damals dieses Predigerseminar in Elversbach. Ich war aber kein Mitglied der FEG. So, und dann hat die Schulleitung gesagt, jawohl, okay, die Grundausbildung kannst du schon mal bei uns machen. So ist das dann gekommen.
Dein kleines FEG-Abstecher.
So ist es. Heute kommt es mir zustatten. Ja, ich bin ja öfters in der FEG als solches. Und das war also wirklich, ist das mal gut. Aber ich mache gleich weiter. Dann gab es aber ein Problem. Nämlich für das Hauptstudium waren natürlich dann die Sprachen ganz wichtig. Ne? Das Hebräikum, das Graecum und das Latinum. So, und ich hatte ja nur im Grunde genommen 8 Jahre Volksschule. Und in der Klasse, wir waren so 12, 13 Studenten, wie man so heute sagt. Und davon war ich der einzige Volksschüler, dann ein Mittel-, also Realschüler. Und alles anderen waren Gymnasiasten. Ja, du liebe Zeit. Gell? Und der Lehrer hat natürlich, die haben sich natürlich bei den Gymnasiasten auf diesem Niveau bewegt. Da hatte ich immer das Nachsehen gehabt als solches. Dann habe ich gesagt, okay, und dann haben wir unser erstes Kind erwartet. Und damals war die Jahreslosung, Herr, weise mir den Weg, den ich gehen soll, weißt du mir's? Und dann hat die Große Koalition dann auch BAföG eingeführt zu dieser Zeit, so dass ich dann auf einmal die Möglichkeit hatte, Nordrhein-Westfalen, Siegen ist Nordrhein-Westfalen, die hatten dann eine Sonderregelung, wenn also jemand eine Berufsausbildung hat mit einem bestimmten Notendurchschnitt, wenn er bestimmte Berufsjahren hat, dann darf er über den zweiten Bildungsweg gehen, die mittlere Reife nachmachen und bekommt BAföG. Und diesen Schritt habe ich dann eingelöst gegangen. Und dann war ich sozusagen schon im Lerntraining drin. Und dann habe ich dann dementsprechend dann nochmal einen Antrag gestellt bei der Bezirksregierung damals, die dafür zuständig war, dass ich dann aber auch das Fachabitur machen durfte. Und da habe ich nochmal grünes Licht bekommen, so dass ich dann also auch die über den zweiten Bildungsweg dann das Fachabitur erhalten habe. Und das war für ein Heimkind für mich was ganz Besonderes.
Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Wir gehen weiter in deinem geistig-theologischen Weg. Es gab eine ganz besondere Erfahrung. Es gab einen Pastor, der dich mit in ein Haus in den Harz geschleift hat. Und dieses Haus hat dann fortan euer Leben über mehrere Jahrzehnte bestimmt. Es ist das, was nachher ein Grundstück dein Lebenswerk geworden ist. Und ich weiß, bei Lebenswerken wird man breit, aber ich bitte dich, weil ich die Uhr sehe.
Ich auch.
Ja, ich
habe noch 25 Minuten
Zeit. Ja, ich habe ja auch noch Ich habe auch noch 28 Punkte. Also, Joachim, erzähl zwei, drei Sätze von Clausthal. Clausthal-Zellerfeld.
Gut.
Mitten also, im Harz.
Clausthal-Zellerfeld, 600 Meter über den Meeresspiegel, deswegen behalte ich meine Farbe. Gustav Kemper kam eines Tages, es war so um die Himmelfahrtszeit, und dann sagte er, er kannte mich aus der Prager Zeit, weil ich auch schon dort immer im Gottesdienst zwischendurch gewesen bin. Und dann sagte er, ja, wir haben dort ein Jugendheim, das ist runtergekommen und. Und der Einzige, der das eigentlich könnte, wieder neu beleben und das wärst eigentlich du. Mit deiner Ausbildung, mit den Qualifikationen, die du in der Zwischenzeit erworben hast. Und so sind wir nach Clausthal-Zellerfeld gekommen. Und das war also kein Sonnentag, sondern das war wirklich mehr ein trauriger Tag. Das Haus war verschuldet, es war baufällig, es war eine Katastrophe. Aber trotzdem spürte ich, es ist Gottes Weg. Und dann haben wir uns beide an die Arbeit gemacht. 1978, 79 sind wir dann da hingezogen. 1,4 Millionen D-Mark verschuldet, kein Geld in der Kasse. Wir haben unsere Freunde, Familien, wie es ging, dann motiviert, uns das Geld für den Start zu geben. Und gleichzeitig, muss ich sagen, hatten wir vier ältere Geschwisterfrauen. Wir wurden von Braunschweig aus betreut. Wir hatten nur die Aufgabe, eigentlich nur das Haus aufzubauen. Dann habe ich gesagt, aber Kirche ist nicht dazu da, als erstes einen Wirtschaftsbetrieb zu führen, sondern Gemeinde Jesu zu bauen. Und so fing ich dann eben an. Und wir haben montags, und deswegen ist Gebet für mich wirklich einen hohen Stellenwert, Montag für Montag sind wir nachmittags um 15 Uhr mit vier Frauen, damals mit um die 60, zusammengekommen und haben gebetet. Und Clausthal-Zellerfeld hat eine Uni, Studenten, und dann fingen wir dementsprechend an. Und Gott hat Gnade gegeben. Ich habe dann eine Bibelstunde eingeführt. Plötzlich waren wir 30 Leute in der Bibelstunde. Dann haben wir unten im Keller Katakombe, sagen wir, aus Nordheim war doch die Tage jetzt jemand da. Frank hier hat damals aus Nordheim Kinder gebracht und so weiter, die Gottesdienst gefeiert, gesegnet. Ich kann nur staunen, Gott hat Reich Gottes gebaut.
Er war über 20 Jahre dort.
25 Jahre.
Ja, über 20 Jahre dort. Ganz erstaunlich, was da Gott in der Zeit getan hat. Aus dieser Bruchbude ist das Clausthaler Begegnungsstätte geworden. Und nicht nur dieses Gästehaus ist daraus geworden, sondern da sind wir uns sofort einig, ist es Gemeinde Jesu entstanden. Und in diesem Teil der Gemeinde Jesu, Clausthaler Gemeinde, ist viel Segensreiches geschehen. Und da darfst du, da dürfen wir, da darf Gott dankbar sein für die damals die Spur zum Glauben gefunden. Ach, man könnte viele aus der Clausthaler Zeit erzählen. Ich war ja manchmal auch ja in deiner Bude da und habe da unterschiedliche Sachen gemacht. Also auf jeden Fall Clausthal.
Und dann kommt jetzt. Wir haben zum Jahreswechsel immer gemeinsam Bibelabende oder Bibeltage gemacht und so weiter.
Er hat mir jedes Jahr Schnee versprochen. Der Harz ist schneesicher. Und jeden Januar standen wir im gleichen Regensiff und waren nur dankbar, dass wir eigentlich zusammengekommen waren, um die Bibel zu lesen und die Ski zu fahren. Weil sonst wäre das im wahrsten des Wortes ein Reinfall geworden. Ich habe nie den Harz mit Schnee erlebt. Er hat es mir immer versprochen. Okay. Was ich sagen wollte, jetzt kommt der Berührungspunkt zwischen uns beiden. Nicht nur, dass wir aus der gleichen Kirche stammen, sondern ich war in der Zeit in Hamburg inzwischen angekommen.
Und Bebra.
Und Bebra, Hamburg. Er war in Clausthal die ganze Zeit, Jahrzehnte. Und dann hatte ich die Berufung hierher bekommen. Und ich war gerade erst 3 Jahre in meiner neuen Gemeinde. Und dann hat die Lahö gesagt, ich soll hierher kommen. Ich fand das so frech, meine Gemeinde im Stich zu lassen nach so einer kurzen Zeit. Ich hatte kein gutes Gewissen dabei. Und ich sage, ich kann das nur dann verantworten, mein Gott, wenn du das hinkriegst, wieder erwarten hinkriegst, dass ich einen guten Nachfolger kriege. Und sie ahnen schon, ich fand das so liebevoll von Gott, denn nur weil das so geworden ist, dass er mein Nachfolger geworden ist, hatte ich die Freiheit, hierher Ja zu sagen. Ganz eindeutig, als ich das hörte, der soll nach Hamburg an meiner Stadt kommen, dachte ich, ja, dann kann ich gehen. Dann kann ich gehen, dann ist gut. Dann brauche ich mich auch meiner Gemeinde gegenüber nicht schuldig fühlen. Und das ist das, was mich tatsächlich auch oder uns beide verbindet. Da konntest du nichts für, ich nichts für. Das war ein Doppelgeschenk. Du hast Hamburg-Harburg, Hamburg-Wilhelmsburg gekriegt, übernommen und hast es behalten. 11 Jahre? 11 Jahre war also noch in Hamburg-Harburg, 12. Und dann kamst du in den Ruhestand gesundheitlich. Was war gesundheitlich?
Gleich.
Nein, ich muss dich.
Ja.
Lass dich führen von mir.
Ja, eben darum. Du auch.
Ich habe meine Bemühungen gemerkt, ne?
Als er nach Hamburg ging und mir gesagt wurde, ich sollte dann also sein Nachfolger werden, habe ich gesagt, Herr, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Susanne und er waren immer im Doppelpack. Immer im Doppelpack. Und er hat wirklich große Spuren hinterlassen. Da habe ich gesagt, das kann ich gar nicht ausführen. Und von Mutterleib an sozusagen hat er auch methodistische Milch immer aufgesogen. Ja, so der große Theologe. Und das meine ich jetzt wirklich wertschätzend. Also jetzt nicht hier.
Jetzt soll das jetzt bald.
Nein. So. Und dann, und die Harburger Gemeinde war wirklich traurig. Die war wirklich traurig, ihren Andreas in seiner Weise zu verlieren. Und ich sage es euch, das ist mir schon wichtig. Und die erste Zeit sind dann viele von den Gemeinden aus Hamburg hierher gefahren. Es ist.
Er hat recht.
Ja, so. Das habe ich mir ein bisschen angeguckt. Dann habe ich gesagt, okay, ich kann das ja auf der einen Seite verstehen. Sage ich, aber das hat keine Perspektive. Das hat keine Perspektive. Die Zeit mit Andreas und Susanne war gesegnet. Jetzt habt ihr mich in meiner Weise. Ich kam ohne Elfi, weil sie mit 50 keinen Job mehr bekam. Also wir brauchten aber das Geld. Und gleichzeitig wurde Dominik, ich sag's mal, im Abitursjahr. Wir wollten ihn nicht alleine lassen. Also war von daher Spannung hoch 3. Und die Gemeinde pilgerte hierher. Daraufhin habe ich gesagt, liebe Gemeinde, so, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Ich gebe euch nochmal einmal die Chance, hier in den Wallfahrtsort zu kommen. Aber danach müsst ihr eine Entscheidung treffen. Ohne Bejahung läuft es nicht. Das ist eine. Dann das zweite. Habe ich mir gefragt, wie komme ich an die Menschen in Hamburg ran? In Clausthal-Zellerfeld war das kein Problem. Da habe ich hingestellt und dann missioniert. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe mir eine Jacke angelegt. Danke. Und habe gesagt, die Polizei ist immer erkennbar. Da gab es neue Polizeijacken, habe genau geguckt, wie die aussehen. Hab mir eine alte Jacke genommen, in diesem Fall diese, eine Sommer- und eine Winterjacke und eine Motorradjacke. Hinten drauf Pastor, hier den Namen drauf und dann anstelle von dem Stadtwappen Hamburg, dann das Kreuz Evangelische Methodistische Kirche. Und bin dann eben so durch Harburg gelaufen. Hey Pastor! Die Leute, sind Sie wirklich Pastor? Ja. Haben Sie Zeit für mich? Ich nehme mir Zeit. Und dann habe ich eben auf den Bänken sozusagen im Park seelsorgerliche Gespräche geführt. Und die Gemeinde und die Leute waren natürlich dann interessiert, weil es eine Hinterhofgemeinde gewesen ist. Und auf einmal merkte die Gemeinde, es kommen auch neue Leute zu. Das hat mitgeholfen durch Gottes Güte und Segen, dass auf einmal der Schmerz, den er ausgelöst hat, gelindert wurde. Und jetzt konntet ihr hier wirklich jubilieren, dass ihr so einen Mann bekommen habt. Könnt ruhig mal klatschen dafür.
Ich habe mir das ja zum Vorbild genommen und als ich hier in der Lahö-Gemeinde vor 2 Jahren Kontakt zu einem Eishockeyverein bekommen habe, haben mir die entsprechenden Personen aus der Gemeinde jetzt das Shirt von diesem Eishockeyverein mit groß hinten drauf Pastor. Und mit diesem Shirt hinten drauf laufe ich durchs Eishockeystadion und denke an Joachim Urlach. ja, hat was. Lieber Bruder, wir haben es fast geschafft.
Halleluja.
Wir sind im Ruhestand angekommen.
Ja, genau.
Aber im Ruhestand kamen jetzt noch die unterschiedlichen Stationen. Ich glaube, die können wir wirklich großzügig überspringen. Verschiedene Orte, wo die Bischöfin, der Bischof meinte, der Mann soll noch arbeiten, nachdem er dann doch wieder erwarten, nicht an seinen Herzinfarkten in die Ewigkeit abmarschiert war, sondern da ist...
Die Wohnung war noch nicht fertig.
Die Wohnung im Himmel war noch nicht fertig. Auf jeden Fall, er ist noch da. Jetzt... Joachim, lass uns das versuchen, dann zusammenzupacken. Es ist ja immer wieder, wie würdest du das sagen? Also wenn ich dich erlebe, dann würde ich sagen, du hast das, Gott hat es dir echt geschenkt, den Schmerz deiner Biografie in einen Segen in Jesus zu verwandeln. Ist das zu kitschig?
Nein. Nein.
Nein.
Ich bin heute dankbar für die harte Kinder- und Jugendzeit. Ich bin belastbar geworden. Ich weiß um Beziehungen. Ich weiß, was es bedeutet, in Bruderschaft, Gemeinschaft, Connectio zu sein. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man Vertrauen geschenkt bekommt, wenn man eine Bejahung erfährt. Und es ist für mich all das keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen wiederhole ich noch einmal diesen Satz, wenn man sagt, Gott war mit ihm, ist alles gesagt. Das ist das Entscheidende.
Ich habe bei deinem Buch gedacht, das habe ich für dich jetzt neu verstanden, ein Stück weit neu verstanden, dass für jemanden wie dich mit deiner Biografie, wir haben eine total unterschiedliche Biografie, der Logo, der Erwählungsgedanke,
genau.
Das hast du ja so schön betont. Sag noch zwei, drei Sätze. Warum für jemanden wie dich der Erwählungsgedanke nochmal eine ganz andere Kraft hat, als für so einen durchschnittlich sozialisierten Menschen mit einer christlichen Familie?
Ja. Also der Erwählungsgedanke, als ich zum Glauben gekommen bin, auf der einen Seite der Epheserbrief, wo ich dann auf einmal den Satz gelesen habe, vor Grundlegung der Welt habe ich dich erwählt. Und das heißt, vor tausende Millionen Jahren hat Gott schon beschlossen, mich in dieses Jahrtausend zu setzen. Nicht die Situation von Vater und Mutter und die politischen und gar nichts, sondern er, nur er. Er hat mich gewollt und er bejaht mich. Und das hat mich, ich sag's einmal, bestimmt. Und ich mag alte Lieder. Vielleicht kennt ihr dieses eine Lied, steht leider nicht mehr in dem grünen Buch, aber bei Jesu Name steht es noch drin, Band 1. Wenn der schöne Morgen grauet. Kennt ihr das? Und dieses Lied hat ja viele Strophen. Und dann kommen die Inder und dann kommen die Zigeuner und was weiß ich alles drin vor. Und das meine ich mit diesem Erwählen. Dass Gott wirklich nicht nur, ich sag's einmal, die Germanen erwählt hat, sondern alle Völker. Und dazu darf ich gehören. Und das emotional betrifft mich immer wieder.
Ja. Aus dem Erwählungsbewusstsein erwächst ein dankbares Selbstbewusstsein.
So ist es.
Das fand ich einen so guten Satz. Aus dem Erwählungsbewusstsein erwächst ein dankbares Selbstbewusstsein. Und da ist Elternhaus, Farbe, Kultur absolut sekundär, tertiär. Ja. Das steht vorne.
Genau. So ist es.
Danke, Joachim.
Bitte.
Danke. Komm, bete noch mit uns.
Dreieiniger Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich stehe staunend vor dir in deiner Gegenwart und kann dir nur Dank sagen, was aus deinem Willen und Wollen geworden ist. Du hast alleine den Grund dazu gelegt. Und ich kann nur staunen und dir Dank sagen, dass du mir dieses Vorrecht gegeben hast, dass du mich erwählt, dass du mich gerufen und dass du mich berufen hast. Und dass du bis zu diesem jetzigen Augenblick als der Treue dazu gestanden hast. So will ich dir Dank sagen, dass du mich in Anspruch nimmst, damit ich ein Wegweiser für viele Menschen bin, zum Leben, aber zum Himmel hin. Und ich möchte dich bitten, dass auch hier unter der Schar, wenn Verletzungen da sind, wenn Menschen innerlich angespannt sind, lass auch du sie erleben und spüren, dass du für sie da bist und dass du sie unendlich lieb hast. Ich will dir danken unter allen Völkern. Und lass du uns wirklich ein Segen sein. Amen.
Amen.